Herzlich willkommen zur achten Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von 184 auf dem Tief im Westen. Ich bin hier heute wieder mit Philipp Rentsch zusammen. Hi Philipp.
Hallo Claudio, Grüße.
Philipp, wie ist die Stimmung bei dir nach dem Sieg gegen Bielefeld am Samstag?
Ja, ich habe hier am Schreibtisch eine Magnettabelle, die die erste und zweite Liga abbildet, und habe heute zum ersten Mal den VfL Bochum in den einstelligen Tabellenbereich gebracht. Das kleine Logo ist deutlich nach oben gewandert in den vergangenen Wochen, und das zeigt, was sich getan hat beim VfL. Also ich hätte das nicht für möglich gehalten, noch vor Weihnachten den VfL Bochum im einstelligen Tabellenbereich zu sehen. 16 von 21 möglichen Punkten unter Uwe Rösler, schon beeindruckend. Siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder?
Sehe ich sehr ähnlich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man sich so schnell aus diesem existenzbedrohenden Bereich der Tabelle wieder verabschieden kann. Und also was Uwe Rösler aus der Mannschaft aktuell rausholt, ist sehr beeindruckend. Das sind immer noch die gleichen Spieler, die auch vorher schon bei der Niederlagenserie zur Verfügung standen. Ja, der ein oder andere, der damals vielleicht nicht so viel gespielt hat, spielt jetzt mehr. Aber grundlegend ist es der gleiche Kader. Ich finde auch sehr, sehr gut, wie Uwe Rösler mit dem Kader eben Lösungen findet für Probleme, die aufkommen, weil die Kader-Imbalance, die wir mehrfach schon in diesem Podcast angesprochen haben, ist faktisch da. Und da sehe ich zum Beispiel ein Wettchen auf Linksaußen, wo ich persönlich nicht mit gerechnet hätte, dass er so schnell auf einer fremden Position für ihn Fuß fasst. Gleichzeitig fand ich, dass er am Anfang der Saison immer noch sehr stark Jugendfußball gespielt hat. Und das hat er jetzt total abgeschüttelt und ist ein total belebendes Element im Spiel. Und dazu kommen natürlich auch die klare Leistungssteigerung von Spielern wie Wittek zum Beispiel, der am Anfang auf der Schiene völlig deplatziert war, fast schon Sicherheitsrisiko war und zu Recht auch viel Kritik abbekommen hat. Der spielt jetzt auf der Linksverteidigerposition fast schon wie ein Leistungsträger. Wenn man sich die Bewertung anguckt der letzten Spiele bei SofaScore, sieht man das auch ganz klar. Und deswegen in Summe, es ist beeindruckend, was Uwe Rösler aus dem Kader aktuell rausholt.
Ja, ich glaube, das gilt speziell auch für die Defensive. Also ich habe es mir jetzt mal angeguckt von den letzten 4 Ligaspielen. Ja, es waren viele Abstiegskandidaten dabei, aber von den letzten 5 Ligaspielen 4-0 gespielt. Davon hätte man zu Saisonbeginn nur träumen können. Auch wenn da eher stärkere Gegner dabei waren. Wenn man jetzt einfach mal auf die Tabelle schaut, dann muss man auch rückblickend sagen, dass der VfL ein sehr schweres Startprogramm hatte. Also von den aktuell besten 4 Mannschaften der Liga hatte der VfL 4 davon an den ersten 5 Spieltagen. Also insofern wirklich anspruchsvolles Startprogramm. Das wird dann auf Band zu Beginn der Rückrunde sein. Wir haben in der letzten Podcast-Folge darüber diskutiert, was ist das Saisonziel des VfL Bochum jetzt? Und jetzt schaut man nach 2 Siegen gegen Fürth und gegen Bielefeld wieder automatisch nach oben. Jetzt gibt's gegen Hannover also vielleicht so ein kleines Schlüsselspiel, weil die ja eben auch noch nach oben wollen und auch können, relativ nah an dieser Spitzengruppe dran sind. Wobei ich persönlich schaue aktuell doch eher nach unten, weil es sind nur 5 Punkte nach unten, je nachdem, ob man jetzt auf den Relegationsplatz oder auf den Abstiegsplatz guckt, aber da ist der Abstand nicht allzu groß, auch wenn viele Mannschaften dazwischen sind, und nach oben ist der Punkteabstand einfach noch deutlich größer. Wohin schaust du denn, Claudio?
Ich meine, das ist ja schon wieder bezeichnend dafür, wie bipolar die Welt eines VfL Bochum-Fans ist. Vor ein paar Wochen haben wir uns noch darüber unterhalten, ob der Verein Angst haben muss, in die dritte Liga abzusteigen, ob der Verein das überhaupt finanziell stemmen könnte, ob er nicht noch weiter durchgereicht wird. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir halt eben 16 Punkte geholt haben, wo man gegebenenfalls doch mal wieder einfach ein Stück weiter nach oben blickt. Das beschreibt die Welt des VfL Bochums perfekt. Ich weiß es aktuell nicht so richtig. Ich glaube, die nächsten beiden Spiele werden stark dafür ein Indikator sein, wohin man sich im Rest der Saison orientieren muss. Schafft man es jetzt wirklich vielleicht nochmal 6 oder auch 4 Punkte aus den letzten beiden Spielen zu holen? Ist, glaube ich, automatisch klar, dass der Blick nach oben geht. Wenn man dann vielleicht irgendwie nur noch so 7, 8 Punkte Rückstand auf dem Aufstiegsplatz oder den Relegationsplatz hat, klingt viel, ist es auch, vor allem wenn man dann auf das Programm nach dem Winter schaut. Auf der anderen Seite hat man es dann auch wieder selber in der Hand und hat sich in eine Situation gespielt, wo man nicht mehr nur auf die Existenz schauen kann, sondern gegebenenfalls auch einfach ein bisschen Luft hat um sich rum. Und dann haben wir natürlich auch noch den Winter, wo man eventuell den Kader dann an der einen oder anderen Stelle nochmal nachschärfen kann. Also ich glaube, die nächsten beiden Spiele werden so ein bisschen entscheidend dafür, wohin die Reise geht.
Ja, wobei ich erstmal davon ausgehe, dass im Winter nicht so viel passieren wird, weil man nicht noch mehr ins Risiko gehen kann oder will. Aber vielleicht ändert sich da auch die Herangehensweise noch, sollte man die nächsten beiden Spiele gewinnen. Aber diese 8 Niederlagen, die man ja hat, auf dem Konto 7 davon in der Zeit vor Uwe Röster, die bleiben natürlich als Hypothek. Also die Punkteausbeute muss extrem gut bleiben, eigentlich so, wie es jetzt der Fall ist, damit man nach oben anklopfen kann. Ich persönlich, wie gesagt, schaue da eher noch nicht hin, sondern ich finde es jetzt einfach mal, man kann wieder entspannter zum VfL gehen. Ich habe es am Wochenende so formuliert, dass es irgendwie ein angenehmer Abstiegskampf jetzt, weil man nicht irgendwie ständig mit dem Gefühl ins Stadion geht, das geht doch heute wahrscheinlich eh wieder in die Hose und da muss man wieder auf die Tabelle schauen, man rutscht wieder weiter ab, sondern der VfL schafft es jetzt auch mal, Spiele zu gewinnen, in denen er nicht klar besser ist. Also das war, fand ich, gegen Bielefeld der Fall. Bielefeld hatte in der ersten Halbzeit einige Chancen und sogar die besseren Chancen. Horn hat 2-3 Mal richtig gut pariert. Da hätte man auch in Rückstand gehen können. Also aus meiner Sicht war es bezogen gerade auf die Torchancen ein eher ausgeglichenes Spiel, aber das hat man trotzdem gewonnen. Und diese Arbeitssiege braucht es einfach in der zweiten Liga.
Ja, ich glaube, das hatte ich auch bei Twitter geschrieben am Samstag. Das sind genau die Siege, die du in der zweiten Liga ziehen musst, um erfolgreich zu sein. Wir waren nicht klar besser gegen Bielefeld. Man muss dazu, glaube ich, auch sagen, für diese ganze Periode jetzt, und da ist das Bielefeld-Spiel auch symptomatisch für, wir haben endlich mal Matchglück, was uns am Anfang der Saison total abgegangen ist. Wir haben einen Timo Horn, der total gut in Form ist und uns immer wieder im Spiel hält. Es gibt ja immer wieder Kritik auch an Timo Horn, weil er fußballerisch so schwach ist. Ich glaube, da muss man sich ein Stück weit davon lösen, dass wir 9 Jahre verwöhnt sind von Manuel Riemann, der fußballerisch einfach überdurchschnittlich gut war. Timo Horn ist aktuell ein Riesenrückhalt der Mannschaft, gewinnt die Spiele ja teilweise auch und sorgt dafür, dass dieses Glück eben auch erzwungen wird. Und wie du es gesagt hast, das sind genau die Spieler, die man einfach ziehen muss, um in der zweiten Liga erfolgreich zu sein. Und da war ja jetzt auch Bielefeld nicht unbedingt das erste Spiel. Klar, gegen Fürth war alles früh entschieden, aber davor gab es auch schon das ein oder andere Spiel, wo man mal ein bisschen Glück hatte. Und ja, letztendlich ist es im Fußball so, ohne das Glück bist du nicht erfolgreich.
Ja, Timo Horn, finde ich, kann man da wirklich nochmal hervorheben, der eine sehr, sehr starke, im Grunde fehlerfreie Saison spielt, der immer wieder dafür gesorgt hat, dass der VfL nicht in Rückstand geraten ist. Ich denke da an das Spiel gegen Magdeburg auch gegen Braunschweig war er sehr stark und in den Wochen zuvor auch gegen Hertha hat er den Sieg festgehalten. Also Timo Horn ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, neben vielen weiteren, das muss man auch klar sagen. Also es gibt ja deutlich mehr Spieler, die unter Uwe Röstler jetzt klar besser sind als vorher. Klar, ein paar spielen jetzt keine Rolle mehr, aber auch aus, finde ich, nachvollziehbaren Gründen, wenn wir jetzt mal auf Matthias Clarissia, Romario Rösch und so weiter schauen. Aber gerade die Jungen, auch die Leihspieler haben sich wirklich in den Fokus gespielt. Farid Alfa-Rupprecht hängt jetzt aktuell ein bisschen durch, aber Kjell Wethjen ist ein tolles Beispiel dafür, wie sich ein Spieler dann auch entwickelt. Da hilft natürlich auch die Zeit. Also er hatte jetzt ein paar Wochen, um anzukommen. Das ist immer auch ein Vorteil, dass man dann auch die Spielweise der Mannschaft kennt. Und deshalb fügt er sich ja jetzt auch nahtlos ein. Aber ja, also ich finde, es ist ganz wichtig, dass Uwe Röstler einen Stamm gefunden hat, auf den er setzen kann. Aber er kann auch 2-3 Puzzleteile rausnehmen und es bricht nicht alles komplett zusammen, weil es gibt ja jetzt ein paar Ausfälle auch in den kommenden Wochen.
Vielleicht noch, bevor wir auf die Ausfälle eingehen, mich hat besonders der Assist von Quarteng am Wochenende gefreut. Bei ihm hat man immer wieder den Eindruck gehabt, dass er es erzwingen will. Nach so langer Zeit, wo er jetzt verletzt war, dann war er ausgeliehen nach Düsseldorf, konnte nicht so richtig Fuß fassen beim VfL. Und es wirkte in den letzten Spielen schon so, als hätte er so eine kleine Blockade im Kopf, weil er einfach ein Erfolgserlebnis erzwingen wollte. Jetzt hat er es mit einem sehr, sehr schönen Assist am Wochenende gehabt. Ich hoffe, dass das bei ihm jetzt auch hilft, nochmal Leichtigkeit ins Spiel reinzubringen. Denn, und jetzt sind wir bei den Ausfällen, in den nächsten Wochen kann er noch sehr, sehr wichtig werden. Gerrit Holtmann fällt länger aus.
Ja, du hast es gerade angesprochen. Gerrit fällt länger aus, zumindest mal in diesem Jahr. Uwe Rösler hofft, dass er dann in der ersten oder zweiten Januarwoche wieder ins Training einsteigen kann und dann vielleicht auch relativ schnell wieder spielen kann. Geht ja am 18. Januar gegen Darmstadt weiter. Aber es ist natürlich ein Rückschlag, weil auch Koji Miyoshi jetzt ausfiel gegen Stuttgart und gegen Bielefeld, hat sich ein Faserriss zugezogen. Mal schauen, wann der dann wieder dabei ist. Gerade die Außenpositionen sind natürlich jetzt nicht optimal besetzt. Wethien musste jetzt links zweimal spielen. Ich fand, er war gegen Stuttgart und Bielefeld der agilste Offensivmann. Er war, glaube ich, selber ein bisschen überrascht, dass das schon so gut funktioniert hat. Ich habe nach dem Spiel kurz mit ihm sprechen können. Aber Quarteng ist eben jetzt auch eine Option. Und gerade weil Alpha Ruprecht ein bisschen durchhängt, ein bisschen fahrig wirkt. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass dann in Hannover Quarteng, obwohl er jetzt meistens links gespielt hat, vielleicht mal rechts zum Einsatz kommt und Wethien dann auf der linken Seite bleibt. Also ist aus meiner Sicht eine Option. Wie siehst du das? Würdest du auch so aufstellen oder siehst du vielleicht noch eine ganz andere Idee?
Nee, tatsächlich, das wäre auch so die Idee, die ich hätte. Wettchen würde ich vielleicht sogar auf links lassen. Ich fand, da hat er sich deutlich wohler gefühlt, als wenn ich jetzt mal zurückdenke an die Spiele am Anfang der Saison, wo er ja so einen rechten Halbraum manchmal gespielt hat. Nicht ein klarer Zehner war, kein klarer Flügelspieler, irgendwo was dazwischen. Ich fand, da hat er sich auf der linken Seite jetzt in den letzten beiden Spielen deutlich wohler gefühlt. Kann natürlich auch an der Gesamtausrichtung des Spiels unter Uwe Rösler liegen. Aber ich fand gerade die Aktion, wo er dann auch mal in die Mitte gezogen hat oder mir ist diese eine Körpertäuschung da ganz stark im Kopf geblieben, wo er aus der Mitte erstmal nach außen zieht, um dann abzuschließen, fand ich auch sehr, sehr stark. Gegebenenfalls würde ich Quarteng ja sogar auf rechts bringen. Aber ja, schauen wir mal. Quarteng ist auf jeden Fall eine Option. Miyoshi finde ich super schade, dass der schon wieder verletzt ist. Von dem her hoffe ich mir immer noch irgendwie viel und denke mir, das war so, komm jetzt doch, ne? Und dann macht der Körper wieder da so einen Strich durch die Rechnung. Ich bin mal gespannt, ob wir Kaspar Kocierski vielleicht mal offensiv auf den Außen sehen würden. Auf der Rechtsverteidigerposition scheint er aktuell nicht so die große Rolle zu spielen. Morgalla ist gesetzt. Wenn gewechselt wird, ist es meistens Paslak, der eingewechselt wird, dann rechts auf der Verteidigerposition. Wenn ich mir jetzt mal die Stats von ihm angucke, wo er auf der rechten Schiene im letzten Jahr in der A-Jugend gespielt hat, er hat halt schon sehr viel offensiven Impact gehabt. Deswegen würde mich einfach mal als Option interessieren, ob er das vielleicht auch auf dem rechten offensiven Flügel ins Spiel reinlegen kann. Aber das wäre nur so eine Option im Hinterkopf.
Persönlich rechne eher nicht damit, weil Uwe Rösler auf diese Option bislang nicht zurückgegriffen hat, aber ich werde ihn auf jeden Fall mal fragen. Es ist ja aus den genannten Gründen ja auch eine gute Überlegung zu sagen, ein Spieler, der sonst auf der Schienenposition zum Einsatz kam, den dann vielleicht rechts vorne einzusetzen, weil es eben diese Schienenposition aktuell in der Systematik nicht gibt. Aber wenn wir bei Ausfällen sind, müssen wir auch noch mal kurz über Ibrahima Sissoko sprechen. Er ist jetzt beim Afrika-Cup dabei. Uwe Rösler hat es ja ein bisschen ausgeplaudert. Sollte, glaube ich, noch nicht am Samstag rauskommen, so hatte ich den Eindruck. Also Ibrahima Sissoko wird mindestens ein Ligaspiel verpassen. Das gegen Karlsruhe. Gegen Hannover ist er noch dabei. Am Tag danach fliegt er dann zum Afrika-Cup, wird dann mit Mali teilnehmen und dann ist die Frage, wie weit sein Team kommt. Also es kann sein, dass er dann auch noch ein bisschen länger ausfällt. Das Finale ist angesetzt für den 18. Januar, wenn der VfL gegen Darmstadt in die Rückrunde startet. Finde ich auch wieder bitter, weil er gerade wieder dabei war und auch sich gut integriert hat und jetzt sofort wieder ausfällt. Und Mats Pannewick hat 4 gelbe Karten, einige andere im Team auch. Insofern muss man mal schauen, wie es dann im Mittelfeld weitergeht. Siehst du dann Bero als mögliche Option oder lieber doch Pannewick? Aber wie gesagt, da könnte ja eine Gelbsperre bevorstehen.
Vorweg muss man sagen, der Ausfall von Sissoko ist natürlich super, super schmerzhaft und schade. So ein Spieler in der zweiten Liga, unfassbare Qualität. Man muss aber auch jetzt mal sagen, die letzte erfolgreiche Serie unter Uwe Rösler war größtenteils ohne Sissoko. Deswegen hoffe ich so ein Stück weit darauf, dass dieser Ausfall für das eine Spiel gegen Karlsruhe vielleicht nicht ganz so schwer wiegt. Und ja, wie kann man ihn auffangen? Ich glaube, Kaitan Lenz besetzt die Sechserposition hervorragend seit Anfang der Saison. Der ist gesetzt. Mats Pannewick macht's okay, hat für mich in vielen Situationen noch nicht den großen Impact, den ich mir irgendwie von ihm erhofft hatte, nachdem er sehr, sehr gute Ansätze in der Rückrunde der letzten Saison gezeigt hat, wo wir dann zwar abgestiegen sind, aber ich finde, er als Einzelspieler hat da, wo er gespielt hat, das sehr gut gemacht. Und ja, in der Tat, ich glaube, dass Matusz Bero einer der Optionen sein könnte. die das Spiel, die Position von Sissoko aufnehmen könnten. Er hat ja auch eine unfassbare Qualität und eigentlich ist er auch zu gut für die zweite Liga. Nur kriegt die PS irgendwie seit Anfang der Saison kein Stück auf den Rasen. Und vielleicht, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, am Anfang der Saison, alles lief negativ. Er war Kapitän, hat sich ein Stück weit auch in der Verantwortung für die Mannschaft, die neu zusammengestellt worden ist, gesehen. Vielleicht nimmt es ein Stück weit von ihm jetzt auch ein bisschen Druck weg, dass wir sportlich uns stabilisiert haben, dass andere Spieler in der Mannschaft da sind, wie so ein Timo Horn zum Beispiel, die auch jetzt in der Mannschaftsstruktur einfach viel mehr Verantwortung übernehmen, dass Maxi Wittek sich aus seinem Leistungsloch rauskämpfen konnte, der ja auch ein Führungsspieler ist. Und da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass Matheus Berus sich vielleicht ein Stück weit auf das Fußballspielen konzentrieren kann und deswegen auch wieder der Matheus Spiro ist, den wir die Jahre davor beim VfL gesehen haben.
Ja, ich glaube, das kann allen Spielern helfen, die in so einem kleinen Tief sind oder waren, dass es jetzt sportlich läuft, dass man besser mitschwimmen kann und so ein bisschen auf dieser Euphoriewelle reiten kann, weil die Stimmung im Stadion, hat man jetzt auch gemerkt, es ist nach dem Spiel alles entspannter, wie die Mannschaft auch feiert und so, das ist eine Einheit entstanden und ich glaube, da sind wir schon bei unserem zweiten großen Themenblock heute, nämlich wir wollen so ein bisschen über den Stimmungsboykott in den vergangenen Wochen sprechen. Ihr habt das sicherlich mitbekommen in mehreren Partien. Beim VfL Bochum war es jetzt sowohl zu Hause als auch auswärts der Fall. Haben sich die Ultras und weitere Fangruppen dazu entschieden, in den ersten 12 Minuten zu schweigen. Gegen Bielefeld war das nicht mehr der Fall. Hintergrund sind ursprünglich angedachte, aber dann doch nicht umgesetzte Maßnahmen der Innenminister. Claudio, du hast dich ein bisschen intensiver damit befasst. Was war geplant und was wurde umgesetzt?
Genau. Ich glaube, dass es die Proteste gab, hat ja jeder mitgekriegt und hat auch wieder so ein bisschen für Zündstoff gesorgt, weil einige dann in den ersten 12 Minuten doch angefeuert haben und sich nicht an den Stimmungsboykott gehalten haben. Aber worum geht's überhaupt? Es gab Anfang Dezember eine Sitzung der Innenminister der Länder. Und vor dieser Sitzung wurde vor allem von Daniela Behrens aus Niedersachsen und Andi Grote aus Hamburg schon hart Stimmung gemacht gegen den Fußball und wie gefährlich es in den Stadien wäre. Also es wurde von einer Eskalation der Gewalt gesprochen. Wenn man dann in die Zahlen guckt, ist das gar nicht so. Also es gab in den letzten Jahren deutlich weniger Verletzte als vorher in den Stadien. Also von diesen Exzessen, die da immer wieder genannt worden sind, ja, ist weit und breit keine Spur gewesen. Und ja, wenn man sich dann mal den Horrorkatalog anguckt an Maßnahmen, der eigentlich geplant gewesen ist, dann kann man die Proteste zum Teil auch verstehen. Also es sollte nur noch personalisierte Tickets herausgegeben werden. Es sollte, und das war, glaube ich, mit einer der größten Punkte, flächendeckend Gesichtserkennung mit KI in Stadien eingesetzt werden. Kollektivstrafen kamen wieder auf den Tisch und das Thema verschärfte Einlasskontrollen, also mit Nacktzelten, Ganzkörperkontrollen, wurde auch diskutiert. Und wenn man sich das dann im Verhältnis anguckt zu den Zahlen, ist das schon mal ein Schlag in die Magengrube des gesamten deutschen Fußballs, wenn man so will. Weil ich glaube, auch wenn es immer wieder vereinzelt mal Probleme in den Stadien gab, insgesamt spricht die Statistik einfach eine andere Sprache. Oder wie siehst du das, Philipp?
Ja, ich glaube, da könnte man jetzt stundenlang drüber diskutieren. Natürlich ist der Fußball, wenn es um eingeleitete Ermittlungsverfahren geht, steht da, was Sportarten angeht, sehr weit oben. Das hat man in anderen Sportarten eben nicht. Und da muss man sich natürlich fragen, warum ist es beim Fußball so und warum ist es nicht beim Handball oder beim Basketball so. Aber all diese angedachten Maßnahmen waren aus meiner Sicht komplett unverhältnismäßig. Gerade auch mit Blick auf andere gesellschaftliche Bereiche, in denen es dann deutlich mehr Straftaten gibt. Also bräuchte es dann Gesichtsscanner an einem Hauptbahnhof beispielsweise oder so. Also das müsste man ja dann auch weiterdrehen. Also insofern war der Stimmungsboykott absolut verständlich und hat ja offensichtlich dann auch dazu geführt, dass es dann auch im Hintergrund Verhandlungen gab zwischen DFL, DFB-Vertretern und den Innenministern und dass diese scharfen Maßnahmen dann jetzt auch eben vom Tisch sind und dass es andere Beschlüsse gab. Und deshalb sind auch diese kurzfristigen Proteste in meinen Augen, die gab es ja auch schon mal bei anderen Themen, dann absolut nachvollziehbar, auch wenn ich jeden Fan verstehe, der zum Beispiel vor dem Pokalspiel gesagt hat, naja, so ein wichtiges Spiel für uns, wir müssen jetzt von der ersten Minute an Vollgas geben, das hat Uwe Rösler ja auch gesagt. Aber Fans kann man eben nicht auf Bestellung zum Stimmung machen auffordern. Und von daher, ich kann da beide Seiten verstehen, diejenigen, die sagen, für mich ist dieses Spiel jetzt wichtiger und ich möchte da jetzt unterstützen, aber ich kann eben auch sehr, sehr gut nachvollziehen, diese Grundsatzdebatte, die dahinter steckt. Also insofern, es gibt ja auch in Zukunft jetzt immer wieder Themen geben. Ich habe jetzt noch ein aktuelles Thema mitgebracht, der Landesrechnungshof in NRW. Das klingt jetzt erstmal ganz dröge, aber schlägt dem Innenministerium NRW ganz klar vor, beziehungsweise rät dazu, dass Polizeikosten auf die Vereine umgelegt werden. Und auch das könnte sich zu einem Thema entwickeln, dass die Vereine und auch die Fanszenen massiv beschäftigen wird in den kommenden Wochen.
Ja, das Thema ist ja seit Jahren präsent. Ich verstehe diese Diskussion teilweise nicht so ganz, weil die Vereine an sich ja auch nicht die Täter sind, also denen dann die Kosten aufzuerlegen. Bei einem Staat, der das Gewaltmonopol hat, finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig. Ich glaube, die Polizei sollte auch keine Aufgabe eines Sicherheitsdienstes übernehmen. Und ich glaube, ein ganz großes Problem ist, dass die Polizei ja anscheinend selber entscheidet, was ein Hochrisikospiel ist. Ne? Und wenn ein Hochrisikospiel angesetzt ist und sie damit vielfacher Mannstärke auftribbelt und das bezahlt werden muss, ist halt die Frage, ob man diese Entscheidungsgewalt dann bei der Polizei lassen kann. Und das finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Man muss aber auch immer so mal in die Diskussion rücken. Der Staat tut immer so, als wären es nur Kosten. Der Staat hat auch durch den Fußball massive Einnahmen. Ne? Also ich meine, das sind Unternehmen, die Steuern zahlen, Fußballvereine. Es wird viel verzehrt im Stadion. Das sind alles, da gibt es überall eine Umsatzsteuer drauf. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also ich glaube, die Gefahr, die Diskussion muss man viel breiter führen. Und ich glaube, abschließend auch zu dem, was du gesagt hast, zu den Maßnahmen, die Maßnahmen, die erstmal auf dem Tisch waren, das ist schon eine Gefahr für die Fankultur, wie wir sie in Deutschland haben. Es gibt ja durchaus andere Länder, wo eine lebendige Fankultur, wie wir sie in Deutschland haben, wo Fußball wirklich noch ein Volkssport ist, von allen gesellschaftlichen Schichten, das gibt's in der Form gar nicht mehr. Da braucht man nur nach England gucken, wo die Ticketpreise ad absurdum sind. Da muss man vielleicht auch mal nach Spanien gucken, wo die Stimmung in den Stadien auch nicht so ist wie in deutschen Stadien, weil es diese organisierten Fernsehen teilweise gar nicht mehr gibt, so richtig. Und ja, was ist jetzt überhaupt noch beschlossen worden? Also dieses Thema Gesichtserkennung ist erstmal vom Tisch. Personalisierte Tickets ist vom Tisch. Aber es wird eine zentrale Stadionverbotskommission geben, was vielleicht auch nicht ganz so unerheblich ist, was man auch mal besprechen muss. Aktuell werden Stadionverbote auf Empfehlung der Polizei von den Vereinen ja selber ausgesprochen. Und das soll durch diese zentrale Kommission jetzt in ein anderes Gremium gelegt werden. Und da ist ein Punkt, den man vielleicht auch mal besprechen muss, ist diese Kommission eigentlich in der Lage, diese Entscheidung immer zu treffen, und wird die Unschuldsvermutung immer beachtet? Und das ist auch noch ein Punkt, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe.
Ja, ich bin gespannt, wie die Diskussion auch im Fanlager weitergeht, weil ich habe den Eindruck, es ist ein sehr von den Ultras auch in den Fokus genommenes Thema. Obwohl es ja viele andere Fangruppen auch betrifft. Also personalisierte Tickets würde ja andere Fangruppen auch betreffen. Von daher, das darf man dann auch nicht vergessen, dass das eben ein Thema ist, das eigentlich das ganze Stadion betrifft. Nochmal zu dem Punkt, ob Polizeieinsätze von den Vereinen mitgetragen werden sollen. Also wenn man das zu Ende denkt, dann könnte man ja auch sagen, Demonstrationen beispielsweise führen dazu, dass diejenigen, die demonstrieren, dann Teile der Kosten tragen müssen oder so. Also da öffnet man wirklich ein ganz großes Fass. Auch wenn es natürlich mittlerweile auch die Rechtsgrundlage dafür gibt, Kosten umzulegen. Also es gab ja einen jahrelangen Rechtsstreit, ausgehend aus Bremen. Da wird das teilweise schon praktiziert. Also insofern spannendes Thema. Ich denke, das wird uns auch in den kommenden Wochen und Monaten beschäftigen, auch wenn man das jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Ein Thema, das an mich jetzt auch sehr oft herangetragen wurde, auch von Lesern, ist das Thema Pyrotechnik. Auch da könnte man jetzt wahrscheinlich wieder stundenlang diskutieren. Wir versuchen es trotzdem kurz zu halten. das ist tatsächlich die einzige Zahl, die massiv nach oben gegangen ist in der vergangenen Saison bundesweit gesehen. Also deutlich mehr Einsatz von Pyrotechnik. Da ist die Frage an dich, wie siehst du das? Ist das ein Problem, dass man nochmal diskutieren muss? Weil ich glaube, da gibt es einfach zwei Lager im Stadion. Diejenigen, die sagen, ich finde das geil, das gehört dazu. Und diejenigen, die sagen, es nervt mich kolossal, ich habe da keinen Bock drauf. Zu welcher Fraktion gehörst du?
Ja, ich muss sagen, ich finde es schon geil und es sieht auch geil aus. Jetzt kommt so ein bisschen das Aber. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nie eine richtige Diskussion darüber gibt, ob man das nicht in einem kontrollierten Rahmen irgendwie machen kann. Weil es durchaus ja Situationen gibt, wo es auch gefährlich wird. Ne? Nehmen wir jetzt die Aktion am letzten Mittwoch im Ruhrstadion. Ja, sieht total geil aus, aber da war es eben nicht nur auf diesen kleinen Bereich beschränkt zum Beispiel, wo maßgeblich die Ultras stehen, sondern es war durch die komplette Ostkurve. Und da muss ich sagen, habe ich Bauchschmerzen mit alleine, weil da dann auch mal Familien und kleine Kinder stehen und da kann immer was passieren. Wenn es in einem kleineren, kontrollierten Rahmen in einem bestimmten Bereich des Stadions passiert, ja, bin ich da schon irgendwie Fan von, weil ich finde es einfach, trägt zur Stimmung bei und sieht gut aus. Ob es auch wieder die gesamte Ostkurve sein muss, ja, weiß ich nicht. Kann man diskutieren und ist in meinen Augen teilweise gefährlich.
Ich bin nicht so glücklich darüber. Also das ist so das, was ich gehört habe, dass einige auch gesagt haben, ja, wenn die Ultras das in ihrem Bereich machen, ist es okay, aber sich auf die Kurve auszubreiten, ich hab schon verstanden, welcher Gedanke dahinter steckte, aber dann stehen die dann plötzlich mit ihrer Fackel neben Leuten, die das eben nicht haben wollen. Und dann gibt es natürlich die Diskussion darüber, muss das jetzt sein? Ich persönlich finde, es sieht immer in dem Moment toll aus und danach nervt's mich, weil ich dann muss man 5 Minuten auf die Spielfortsetzung warten. Okay, kann man sagen, kann man verkraften. Aber irgendwie ist es immer ein sehr kurzer Effekt, abgesehen davon, dass es nun mal Stand jetzt verboten ist. Aber ich finde, da muss man mal gucken, gibt es vielleicht Lösungen, die man finden kann, um es zu legalisieren? Die Frage ist, ob sich dann alle trotzdem dran halten. Also das ist ja auch eine Frage. Also akzeptieren dann alle die Spielregeln oder sagen sie, nee, wir machen trotzdem unser Ding? Also aber das ist auf jeden Fall ein Thema, das viele bewegt und das sieht man ja sowohl an Kommentaren im Netz als auch an Zuschriften, als auch an Diskussionen mal am Stadion, mal am Trainingsplatz. Pyrotechnik, da hat eigentlich fast jeder eine Meinung zu. Und auch da bin ich gespannt, wie das in den kommenden Wochen weitergeht. Also auch wieder ein Fan-Thema, das glaube ich aktuell und akut bleibt, einfach weil die Zahlen so deutlich nach oben gegangen sind in der jüngeren Vergangenheit.
Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ja, ich glaube, die Wahrnehmung, dass es mehr geworden ist, die hatte jeder von uns. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Das ist, glaube ich, mittlerweile ein sehr elementarer Bestandteil der Fankultur in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern, wenn man teilweise die Videos sieht aus dem südamerikanischen Raum, aus dem nordafrikanischen Raum, was da teilweise an Pyro abgebrannt wird und wie die Kurven da aussehen. Da ist es noch in Deutschland harmlos gegen. Aber ja, ich glaube, die Diskussion muss geführt werden in alle Richtungen. Aber wie gesagt, ich finde, es sieht gut aus. Man muss halt nur gucken, dass es irgendwie trotzdem in einem halbwegs sicheren Rahmen bleibt, auch wenn es bisher noch illegal ist. Aber wir haben ja noch ein weiteres Thema. Das ist ja die Stadionauslastung mal wieder. Gegen Bielefeld waren wir nicht ausverkauft und es gab einiges an freien Plätzen. Wie hast du das wahrgenommen? Woran glaubst du, liegt das, Philipp?
Ich glaube, es sind unterschiedliche Faktoren. Jetzt im Dezember rollt eine Krankheitswelle wahrscheinlich durchs Land. 2 Heimspiele in 4 Tagen. Gut, wenn man irgendwann europäisch spielen will, da muss man sich eh mal dran gewöhnen. Scherz beiseite. Aber ja, es ist natürlich auch ein finanzieller Faktor, wenn man jetzt noch nicht die Dauerkarte hat. Also unterschiedliche Dinge, die da zusammenkommen. Es war jetzt auch nicht so tragisch. Also es waren irgendwie 500, 600 Plätze frei, die der VfL auch bewusst nicht in den freien Verkauf gegeben hat, weil man Sorge hatte, dass Bielefelder sich die Karten sichern, weil sie auch teilweise nah an den freien Plätzen, nah an den Bielefelder Blöcken waren. Ein Thema, das man, finde ich, schon diskutieren muss, ist das Thema Top-Zuschlag. Also dass man gegen Arminia Bielefeld dann mehr zahlen soll als gegen andere Zweitligisten. Ich verstehe es nur wirklich ein klein bisschen. Okay, das ist ein attraktiverer Gegner als jetzt bei allem Respekt Elversberg oder so. Aber ob man in der zweiten Liga Top-Zuschläge erheben muss, da habe ich große Zweifel. Es wurde jetzt auch auf mehrere Transparenten kritisiert in den vergangenen Wochen und Monaten. Mehrere Gäste-Fanszenen haben es schon thematisiert, teilweise auch die Bochumer. Das ist schon heftig, wenn man sich manche Preise anschaut. Aber ich sag auch, das ist ein Angebot des VfL. Er sagt, das ist der Preis, den ihr zahlen müsst, wenn ihr ins Stadion gehen wollt. Und dann entscheidet sich der Verbraucher ganz nüchtern betrachtet. Und entweder muss das Produkt noch attraktiver werden oder der Preis muss sinken. Die Wahl hat ja letzten Endes jeder. Insofern war es jetzt auch eine wirtschaftliche Entscheidung des VfL Bochum, die Karten nicht mehr freizugeben. Weil vielleicht hätte man die dann zumindest an Bielefelder verkauft, wer weiß.
Das Thema Zuschlag sehe ich ganz genauso. Also mir geht das nicht in den Kopf rein, dass man in der zweiten Liga ja einen Topspielzuschlag haben will. Das kann man sicherlich gerne in der ersten Liga machen, wenn man weiß, man setzt die Tickets gegen die Bayern, gegen Dortmund sowieso ab. Dann kann man das mit Sicherheit machen, auch mit Blick auf kleine Stadion und man will die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die man hat, optimal nutzen. Das kann ich nachvollziehen. In der zweiten Liga kann ich es ehrlicherweise nicht nachvollziehen. Ich glaube, im Punkt, der auch bisher in der Betrachtung kaum Beachtung findet, sind die Preise, die man auf dem Zweitmarkt bekommt. Ich glaube, sich da mal ein Ticket zu holen, weil man vielleicht gehen möchte von den wenigen Tickets, die da im freien Verkauf sind, machen die wenigsten, wenn man sich die Weiterverkaufspreise anguckt, ist besonders im Sitzplatzbereich, also sind die Abschläge ja teilweise schon heftig, die man dann bekommt. Und ich glaube, das ist ein Punkt und das muss man auch so hart sagen. Ne? Also ich glaube, wenn man sich die Preise anguckt, wie sie vor allem in den Blöcken, wo jetzt noch Tickets da waren, sind, also das sind halt Preise, da kannst du in einer strukturschwachen Region bei vielen halt auch einfach nicht mal eben noch ein Ticket holen. Ne? Also und ich glaube, das sind alles Faktoren mit der ganzen Preissteigerung der letzten Jahre, die jetzt so ein Stück weit zusammenkommen. Dann hat man keine guten Saisonstart gehabt. Der Hype ist gerade nicht so da, auch wenn es jetzt irgendwie aufwärts ging die letzten Spiele. Und Dezember, wie du schon gesagt hast, hast du natürlich eine gewisse No-Show-Quote, einfach aufgrund von Krankheit. Ne? Aber ich glaube, das sind alles Faktoren, die damit reinkommen. Es ist alles nicht dramatisch, wie du es gesagt hast, aber ja, sollte man auf jeden Fall mal im Auge behalten.
Ja, Faktor ist natürlich das kleine Stadion. Der VfL Bochum muss wirtschaftlich das Beste draus machen. Man hat viele Stehplätze, man hat kein so riesiges Stadion. Also das wird wieder ein Thema der näheren und ferneren Zukunft sein. Stadionpreise, wenn man an der Kastropper Straße bleiben möchte, aber trotzdem konkurrenzfähig sein will, dann wird das auch auf im Branchenvergleich höhere Preise hinauslaufen müssen, auch nach der Stadionertüchtigung und Modernisierung. Also ich glaube, da werden wir all diese Themen, die wir gerade schon angerissen haben, Claudio, nochmal vertiefen müssen.
Oh ja, das glaube ich auch. Aber mit Blick auf die Uhr, Philipp, ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen durch unsere Themen, die wir uns für heute vorgenommen haben. Hast du noch was zu ergänzen?
Ich habe erstmal nichts zu ergänzen. Ich freue mich wieder auf Feedback, auf Fragen und freue mich einfach auf all diejenigen, die zuhören. Ja, ein paar Leute trifft man ja manchmal auch am Stadion oder auf der Aufsatzfahrt oder wo auch immer. Ich bedanke mich vor allem für das Feedback, das wir dann auch immer wieder erhalten. Das zeigt, dass viele treue Zuhörerinnen und Zuhörer schon dabei sind und hoffentlich werden es noch mehr.
Dem kann ich mich nur anschließen. Dann wünschen wir allen weiter eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Und ja, wir freuen uns auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Ciao, Philipp.
Bis dann, ciao.